SWR 2 Lesenswert Magazin.
Kein leichtes Frühjahr für neue Bücher, denn wie sollen die Autoren ihre Bücher vorstellen? Alle Lesereisen für März, April, Mai und Juni wurden abgesagt. Außerdem sind oder waren viele Buchhandlungen mehrere Wochen lang zu. Deshalb hat manch ein Verlag seine Neuerscheinungen einfach um ein paar Wochen oder sogar Monate nach hinten verschoben. Auch der Stuttgarter Klett-Cotta Verlag. Getroffen hat es auch den Autor Kai Wieland aus Backnang, der mir jetzt zugeschaltet ist. Sein neuer Roman Zeit der Wildschweine hätte jetzt im Mai erscheinen sollen, wurde aber auf Juli verschoben. Guten Tag, Herr Wieland.
Hallo, Frau Borchert.
Ja, Ihr neuer Roman Zeit der Wildschweine ist ja schon längst fertig, aber erscheinen darf er nun erst im Juli. Ist das jetzt nicht total schade für Sie oder hat das auch Vorteile?
Es ist natürlich schon richtig, dass man sich als Autor, wenn man irgendwie 2-3 Jahre auf ein Buch hingearbeitet hat, dass man sich darauf freut, dass es endlich erscheint. Und eine Verschiebung des Erscheintermins ist dann im ersten Moment schon erstmal ein kleiner Dämpfer. Aber die Situation ist ja so, wie sie nun mal ist. Und die Entscheidung wurde natürlich in meinem Interesse beziehungsweise im Interesse des Buches getroffen. Tatsache ist halt, dass man jetzt im Moment keine Lesungen machen kann, voraussichtlich auch im Juni nicht. Und die Kollegen, die jetzt im März oder April erschienen sind, die haben natürlich ein ungeheures Problem mit der Sichtbarkeit, weil die Buchhandlungen zu waren, weil keine Veranstaltungen möglich waren. Und jetzt ist natürlich schon die Chance für mich größer, dass es im Juli vielleicht wieder etwas mehr Normalität gibt, vielleicht Lesungen dann auch möglich sind, Juli, August. Insofern habe ich eigentlich Glück gehabt, dass die Verschiebung bei mir noch möglich war.
Ja, Sie hatten auch eine Lesereise vor, also wäre der Roman schon im Mai erschienen. Darauf freut man sich als Autor, ja. Und man verdient außerdem auch noch ein bisschen Geld dazu. Was ist aus dieser Lesereise geworden? Ein paar Termine wurden abgesagt, aber?
Ja, genau. Es ist so, dass die Termine für Juni und für Mai abgesagt wurden. Auch möglicherweise mit der Option, dass man sie vielleicht später nachholt. Und zumindest die Juli und die späteren Termine, die stehen für den Moment jetzt erstmal noch. Da wird man dann eben je nach Situation entscheiden. Ich hoffe natürlich, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall noch Lesungen mit dem neuen Roman machen kann.
Ich sah auf der Homepage des Verlags, dass die Juli-Lesungen bislang noch nicht abgesagt worden sind. Die sind für Stuttgart, für Möhringen, für Filderstadt, Nordstetten und Vaihingen-Enz geplant. Ja, jetzt ist das Buch fertig. Es wird noch unter Verschluss gehalten. Wir machen heute im Lesenswert-Magazin auf SWR 2 deswegen sowas wie eine kleine Preview. Im Zentrum der Geschichte steht Leon. Er ist Reiseschriftsteller. Er kommt ganz eindeutig aus dem Ländle, aber es treibt ihn immer wieder hinaus in die Welt. Stellen Sie uns diesen Leon doch einmal vor.
Genau, Leon ist Reiseschriftsteller. Das heißt, er lebt sozusagen zwischen zwei Polen. Er pendelt immer zwischen seinen Aufenthalten im Ausland, wo er Recherchen macht, und seiner Heimat in der schwäbischen Provinz. Und er ist ein junger Mann, der sehr stark sein Selbstbild an Filmen oder an der Literatur ausrichtet, der da genaue Vorstellungen davon hat, wie sich Identität eigentlich bilden sollte. Und das gibt ihm einerseits Orientierung, aber andererseits nicht wirklich einen Halt, weil das dazu führt, dass seine Idealbilder immer wieder an der Realität brechen und er sich immer wieder neu ausrichten muss sozusagen. Und ja, diese Suche nach Identität und die Frage, ob diese Suche überhaupt möglich ist oder sinnvoll ist und ob es sowas wie Hilfe durch die mediale Prägung, durch Filme oder Romane gibt, das ist so die Grundfrage, die Leon umtreibt.
Anfangs erleben wir ihn in einem Kickbox-Studio, wo er trainiert. Und im zweiten Kapitel fährt er dann seinen Vater besuchen. Der wohnt in einem kleinen Ort auf dem Land und sein Verhältnis zum Vater ist, ja, wie ist es?
Es ist vor allem dadurch geprägt, dass die Mutter Suizid begangen hat. Und das ist was, was eben Spuren in dieser Familie hinterlassen hat, was aber andererseits nicht wirklich zu einer Zerrüttung oder einer Entfernung geführt hat. Es ist einfach etwas distanziertes, aber nicht feindliches Verhältnis, sondern so ein bisschen ein Nebeneinander herleben und sich nicht irgendwie das Leben schwer machen.
Und wie er den Vater besucht, das hören wir jetzt. Anlass ist, dass sich Leon eine alte Videokassette anschauen möchte. Und wo findet man heute noch alte VHS-Rekorder? Wenn überhaupt, dann natürlich bei den Eltern. Es liest Kai Wieland aus Zeit der Wildschweine.
Mein Vater hatte 2 Frauen überlebt, von denen eine, und zwar die zweite, meine Mutter gewesen war. Die Vorstellung, dass er dieses Kunststück ein 3. Mal wiederholen könnte, behagte mir nicht. Aber davon abgesehen war es mir egal, wie er sein Rentnerdasein gestaltete, solange er darauf achtete, am Leben zu bleiben. Im Gegenzug erwartete er von mir nichts weiter, als dass ich keinen Scheiß baute, womit er meinte, dass ich mir kein Heroin spritzen oder von einer Brücke springen sollte. Alles jenseits dieser stillschweigenden Übereinkunft? Dass wir auf uns selbst aufpassen würden, damit der andere es nicht zu tun brauchte, war Sperrgebiet und wir kamen gut miteinander aus. Wenn ich zu Besuch vorbeischaute, freute er sich. Ließ ich mich ein paar Wochen nicht blicken, war es auch egal. Mein Elternhaus stand am Rand eines 500-Seelendorfes, nur einen sonntagnachmittäglichen Spaziergang vom Hochwald entfernt. Als Kind brauchte ich bloß den Feldweg zu folgen, entlang der Maisfelder und Schafweiden zu einer Holzbank im Schatten der ersten Baumreihen, um den Wald zu riechen und zu schmecken, seine säuerlichen Buchenblätter, seine zitronigen Fichtenspitzen, den schweren Duft von Erdreich und nassem Laub. Zu hören war er häufig schon von zu Hause, vor allem im Sommer schwoll abends sein dunkles Summen hypnotisch an. Das rhythmische Klopfen eines Schnabels auf Holz lockte mich, das Rauschen des Meeres aus Baumkronen, selbst die menschengemachten Geräusche, das Aufheulen einer Yamaha auf der Bundesstraße, die zwischen zwei Haarnadelkurven eine lange gerade Schneise durch den Wald schlug, und der wohlüberlegte Schuss des Jägers, alles war eine einzige Versuchung und womöglich Einbildung, denn als Erwachsener konnte ich nichts davon mehr wahrnehmen. Der Wald erschien mir still, zahm und durchschnitten von Schotterwegen, hörbar lediglich die knirschenden Schritte der Nordic Walker und das gelegentliche Bellen eines Retrievers. Blickte ich als Kind in die Ferne, nach Osten, Westen, Süden, ganz egal, schien der Wald die gesamte Region in eine dunkle, harzig duftende Umarmung zu schließen. Als Erwachsener war meine Vorstellung von Ferne eine andere geworden und umarmen ließ ich mich nur noch zum Geburtstag und bei Beerdigungen. Der akkurat getrimmte Rasen meines Vaters grenzte auf drei Seiten an wilde Felder, von diesen nur getrennt durch eiserne Disziplin und einen jährlich frisch gestrichenen und imprägnierten Buchenzaun. Löwenzahn, Wiesenkerbel, ich wusste nicht, wie das ganze Unkraut hieß. Wichtig war bloß, dass es auf der anderen Seite des Zaunes wuchs. Der Tag, an dem sich das änderte, würde der Tag sein, an dem ich anfangen musste, mir Sorgen um meinen Vater zu machen. Er gärtnerte nicht euphorisch, sondern ernst und kühl taktierend, besaß allgemein kein leidenschaftliches oder gar temperamentvolles Naturell. Aber er freute sich über seine Tomaten und Zucchini dann, wenn sich die Blüten zeigten, nicht erst, wenn es etwas zu ernten gab. Und er liebte Holz. 40% von Baden-Württemberg sind Waldgebiet, brüllte er über die Gewehrsalven in meinem Headset hinweg und drehte mir aus dieser Information einen Strick, weil ich zu wenig Zeit im Freien verbrachte und damit meinte er zu viel vor dem Computer. Ich kündigte meine Besuche nicht an, denn mein Vater war abends grundsätzlich zu Hause. Was ihn dazu zwang, das Haus zu verlassen? Supermarkteinkäufe, Baumarkteinkäufe, Gartenmarkteinkäufe, das erledigte er vormittags, um den Nachmittag und Abend guten Gewissens in seinem Garten verbringen zu können. Wenn ich abends an der Haustür klingelte und er nicht öffnete, war er entweder dort oder tot. An diesem Tag im April öffnete er. Die Luft im Haus war schwer. Ich konnte nicht genau sagen, wovon. Nichts drängte sich auf, aber sie war so schwer, man lief gegen eine Wand. Das Holz war hier dunkler als jenes im Garten, als das des Zaunes oder der in einem Halbkreis verlaufenden Bank, die er eigenhändig um einen Birkenstamm gezimmert hatte. Im Haus dominierte Kirsche oder Walnuss. Irgendetwas, das im lebendigen Zustand essbare Früchte warf. Ich vergaß es ständig. Die Möbel strahlten wie frisch poliert. Es war mir ein Rätsel, wie er das fertigbrachte. Ich konnte mich nicht erinnern, dass er jemals etwas zum Haushalt beigetragen hatte, als meine Mutter noch lebte, und doch schienen unter seiner Hand sämtliche Räume wie von einer Lasur überzogen und konserviert. Ein wenig beschämte mich das. Die Wohnungen, in denen ich zur Miete gelebt hatte, waren allesamt auf mysteriöse Weise verwahrlost. Meistens bemerkte ich es erst, wenn es zu spät war, ich beim Öffnen einer Schublade den Griff samt morschem Dübel herausriss oder ein Zwiebeltrieb aus dem Netz wuchs und den zweiten Regalboden erreichte. Anders als mein Vater blieb ich nie lange am selben Ort. Die schweren Holzmöbel im Wohnzimmer oder in der Stube, wie er es nannte, hatte er nach dem Tod meiner Mutter, die es zu seinem Missfallen zeitlebens nach Licht und Farben gedürstet hatte, mit zwei nicht weniger schweren dunkelroten Polstersesseln und einem Wildledersofa gleicher Farbe kombiniert. Ich ließ mich in den Sessel neben dem Klavier sinken, weil mein Vater gerne in jenem am Fenster saß, um während der Momente gemeinsamen Schweigens hinaus auf die Straße schauen zu können, anstatt peinlich berührt die immer gleichen Bilder an der Wand anzublinzeln. Wie ich feststellte, hatte er sie mittlerweile abgehängt und durch Hirschgeweih-Imitate ersetzt. Er stellte zwei Gläser und eine Karaffe mit verdünntem Orangensaft auf den Holztisch schlug die Beine übereinander und sah mich erwartungsvoll an. War er alt geworden? Schwer zu sagen in diesem Umfeld. Er trug seine Lesebrille mit größerer Selbstverständlichkeit, soll heißen mit einem Brillenband, während er zu Lebzeiten meiner Mutter noch verbissen, letztlich aber erfolglos mit Kontaktlinsen experimentiert hatte. Seine Füße steckten in Filzpantoffeln. Auf der Fensterbank bemerkte ich ein Kirschkernkissen. Seit 4 Jahren war er Witwer. In dieser Zeit hatte er oft sehr alt gewirkt, vor allem anfangs, als er im Haus tagtäglich auf irgendwelche letzten, vermeintlich letzten Liebenswürdigkeiten meiner Mutter gestoßen war. Selbstgemachte Marmeladen in der Speisekammer, in Einmachgläsern mit den entsprechenden Namen auf den Etiketts, frühzeitig besorgte Weihnachtsgeschenke im Waschkeller, seine verstoßene Briefmarkensammlung, sauber geordnet und abgelegt auf dem Dachboden. Er wandelte durch das Haus wie ein Fremder mit staunenden, nassen Augen, und ich verließ das Haus, mich dort mindestens ebenso fremd fühlend. Es war eine marternde Zeit gewesen und atmen weit mühsamer als heute, gut 4 Jahre später. Schwere Luft hin, Holzpolitur her.
Dankeschön, Kai Wieland. Eine erste Kostprobe aus Ihrem Roman Zeit der Wildschweine, der im Juli im Verlag Klett-Cotta erscheint. Ja, ein Besuch beim Vater zu Haus. Doch wird Leon noch auf Reisen gehen? Geben Sie uns doch einen kleinen Ausblick, natürlich ohne zu viel zu verraten, wie die Geschichte weitergeht.
Also Leon bekommt einen neuen Auftrag, und zwar soll er Lost Places im Norden Frankreichs erkunden. Und bei dem bereits erwähnten Kickbox-Training hat er einen jungen Mann kennengelernt, der auf ihn großen Eindruck gemacht hat, weil er ihn an eine Filmfigur erinnert, nämlich an Tyler Durden aus dem Film Fight Club. Und dieser junge Mann ist, wie es der Zufall so will, Fotograf. Und deshalb nimmt er diesen Mann kurzerhand mit auf seine Reise nach Nordfrankreich. Und die beiden geraten da gewissermaßen in ein Duell über die Frage, wer letztlich die besseren Mittel hat, um die Geschichten dieser verlorenen Orte einzufangen. Der, der die Bilder macht, oder derjenige, der die Worte liefert.
Leon reist viel, aber er kommt auch immer wieder nach Hause, nach Baden-Württemberg zurück. Heimat spielt ja eine große Rolle in Ihren bisherigen beiden Büchern, oder? Auch in Ihrem ersten Roman Amerika erzählen Sie ja von einem kleinen schwäbischen Ort namens Rillingsbach, in dem die Stammgäste der Dorfkneipe ins Reden kommen. Und ja, die wissen ziemlich viel voneinander, auch nicht nur Angenehmes. Ja, Heimat, Heimatorte, das ist ein Thema für Sie, oder?
Es ist sehr sichtbar natürlich in beiden Romanen, das stimmt, im ersten wahrscheinlich sogar noch mehr. Es ist aber gar nicht so sehr, was das mich jetzt thematisch wahnsinnig geleitet hätte beim Schreiben, sondern es ist eher so, dass ich einfach gerne über Dinge schreibe, die ich wirklich kenne, bei denen ich mich sozusagen zu Hause fühle und bei denen ich glaube, irgendwie Stimmungen einfangen zu können und Strukturen zu erkennen. Und das ist für mich eben als jemand, der abgesehen von einem kurzen Studienaufenthalt immer im Schwäbischen gelebt hat, für mich ist das halt einfach das Schwäbische und am liebsten auch die abgelegenen Orte.
Ja, Sie wurden 1989 in Backnang geboren. Sie haben eine Ausbildung zum Medienkaufmann gemacht in Heilbronn und Sie haben Buchwissenschaften studiert in München. Aber dann ging es eben wieder nach Backnang nach Hause zurück. Und da arbeiten Sie augenblicklich im Homeoffice für ein Verlagsbüro und eben auch als Schriftsteller. Ich würde mal vermuten, dass Sie als Autor dieses konzentrierte Arbeiten zu Hause und auch allein eigentlich ganz gut gewöhnt sind, oder?
Das ist absolut richtig. Die Situation an sich zu Hause zu sein, auch viele Stunden zu Hause zu verbringen und vor mich hinzuarbeiten, ist für mich nicht neu. Aber natürlich kann man nicht wirklich aussperren, was außerhalb passiert. Das verändert die Situation und das Gefühl natürlich schon.
Können Sie sich schon auf was Neues, einen neuen Text, einen neuen Roman konzentrieren? Sammeln Sie bereits Ideen?
Nein, es ist so, dass ich momentan wirklich ganz froh bin, dieses Buch jetzt abgeschlossen zu haben. Und ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, direkt was Neues anzufangen. Das hat jetzt nichts mit Corona zu tun, sondern es ist tatsächlich jetzt einfach ein bisschen eine Müdigkeitserscheinung, eine mentale vom Schreiben, die ich jetzt erstmal sozusagen auskurieren muss.
Das heißt, Sie arbeiten, wenn Sie jetzt zu Hause arbeiten, vor allen Dingen für dieses Verlagsbüro. Das ist Ihr täglicher Job.
Genau, so ist es. Und was ich momentan stattdessen in meiner Freizeit viel tue, ist eben tatsächlich natürlich lesen. Oder wenn das Wetter schön ist, die Zeit draußen nutzen.
Das ist gut zu hören. Vielen Dank, Kai Wieland, für dieses Gespräch.
Danke auch.
Ich wünsche Ihnen für Ihren zweiten Roman sehr, sehr viel Erfolg. Er heißt Zeit der Wildschweine und er erscheint im Juli im Klett-Cotta Verlag. Wenn es soweit ist, werden wir den Roman hier auf SWR2 auch noch rezensieren. Bis dahin heißt es Zusammenhalten für die Kultur. So lautet dieses Wochenende das Motto auf SWR2. Mehr Informationen dazu finden Sie unter diesem Stichwort auch auf unserer Homepage, auf Facebook und auf Twitter.